Im 4. Der Predigt, der Text für diese Bibelarbeit steht im Johannesevangelium Kapitel 4, dort speziell in den Versen 19 bis 25. Ich vermute, dass alle oder die meisten von euch dieses 4. Kapitel schon einmal gelesen haben. Es geht um das Gespräch Jesu mit der Samaritanerin, beziehungsweise um die Auswirkung auch für die Belehrung der Jünger. Ich greife also aus der Begegnung mit der Samaritanerin einen Abschnitt heraus, aber ich glaube, dieser Abschnitt ist in sich eine Einheit und ich tue damit dem Text keine Gewalt an, wenn ich diesen Abschnitt sozusagen aus dem Ganzen isoliere. Vers 19. Die Frau entgegnete ihm, also Jesus: Herr, ich sehe, du bist ein Prophet. Unsere Väter haben auf dem Berg dort, gemeint ist der Berg Gerizim, Gott angebetet und ihr Juden, behauptet, in Jerusalem sei die Stätte, wo man anbeten müsse. Jesus erwiderte ihr: Glaube mir, Frau, die Stunde kommt, in der weder auf dem Berge dort noch in Jerusalem ihr den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen. Denn die Rettung kommt von den Juden. Es kommt aber die Stunde, ja, sie ist jetzt schon da, in der die wahren Anbeter den Vater im Geist und in Wahrheit anbeten werden. Denn auch der Vater sucht solche als seine Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Da sagte die Frau zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, den man Christus nennt. Wenn der kommt, wird er uns über alles Auskunft geben. Jesus antwortete: Ich bin der Messias. Ich bin's, der mit dir redet. Amen. Liebe Freunde, die Frau, der Jesus ihr Inneres aufgedeckt hatte, über die Jesus Dinge wusste, die er gar nicht wissen konnte, wenn man es ihm nicht entweder erzählt hätte oder Gott es ihm offenbart hat, diese Frau, die angerührt ist durch die Begegnung mit diesem Fremden, die Frau stellt eine Frage, nämlich nach dem Ort der Gottesverehrung, nach dem wahren Ort, nach dem richtigen Ort. Sie stellt die Frage: Wo soll man Yahweh anbeten? Wenn man sich in diese Frage hineinfühlt, dann meint das inhaltlich, sie fragt nach der wahren Religion. Ist die wahre Religion auf dem Tempelberg in Jerusalem zu Hause? Ist die wahre Religion auf dem Gerizim zu Hause? Übrigens, die Samaritaner hatten auf diesen Berge einen Tempel, der war aber schon zum Zeitpunkt dieses Gespräches mehr als 150 Jahre zerstört. Das hatte die Samaritaner aber nicht daran gehindert, dort weiter anzubeten. Sie sagten: Da ist Gott, da wohnt er, da treffen wir ihn. Also die Frage nach der wahren Religion. Und ich füge sofort hinzu, das ist eine sehr aktuelle Frage. Für die Frau, für die Samaritanerin gibt es nur zwei Möglichkeiten. Man kann Gott entweder in Jerusalem oder auf dem Gerizim anbeten. Es gab auch in der Geschichte Mitteleuropas über Jahrhunderte praktisch nur zwei Möglichkeiten. Es gab die Religion, das war das Christentum, und es gab noch die Synagoge, die beherbergte man unter sich, die gab es auch, das waren die Juden. Aber die ganze Vorstellung von Religion war gewonnen vom Christentum her. Vielleicht wusste man rein theoretisch, dass es irgendwo in anderen Ländern noch was gab, aber das war eben weit weg. Heute leben wir in einer völlig anderen Welt. Das kann man auf den Dörfern Deutschlands vielleicht nicht so spüren wie in den Metropolen. Ich habe keinen Überblick über die Religionsvielfalt zum Beispiel in Hamburg oder in Berlin oder in München. Das wäre ein Studium vieler Jahre, herauszufinden, was gibt es da und alle diese Gruppen einmal zu besuchen. Es ist wie ein riesiger religiöser Supermarkt. Ich will nicht so weit gehen zu sagen, für jedes Bedürfnis gibt es etwas, aber es gibt eine Vielzahl. Wir leben in einer konsequent multireligiösen Gesellschaft und das prägt längst auch das Bewusstsein. Für viele Intellektuelle oder Künstler oder Prominente ist das Christentum etwas von gestern. Sie sind fasziniert von dem, was sie im Fernen Osten vermuten. Und es ist eher so, dass sie das Christentum für eine abgelebte ältere Sache handeln. Das Christentum gibt es noch, es gibt die offiziellen Kirchen, die Großkirchen, die das Bild von Christentum weiterhin sehr bestimmen. Aber man hat das Gefühl, gerade heiß geht es da auch nicht zu. Die Freikirchen werden im öffentlichen Bewusstsein fast nicht wahrgenommen. Sie rangieren häufig in der Sektenecke. Wenn wir unsere Glaubenskurse machen, mache ich das seit Jahren jetzt inzwischen, dass ich am ersten Abend erkläre, wir sind keine Sekte. Das ist natürlich ein hilfloser Versuch, denn viele Sektenführer würden sagen, wir sind keine Sekte. Ich versuche dann ein paar Merkmale von Sekten aufzuweisen und zu sagen, testet doch selbst, ob das hier die Atmosphäre von Sekten ist. Gibt es hier den Eindruck, das sind die Einzigen, die die Wahrheit haben? Behaupten wir das? Nein, das finden wir lächerlich. Oder und schreiben wir den Leuten bis ins Detail vor, wie sie ihr Leben gestalten sollen. Ich hatte einen Geschäftsführer viele Jahre, der war lange Jahre Zeuge Jehovas gewesen und er sagte, unser Leben war bis ins Ehebett hinein geregelt. Oder eine Sorge, die Leute ja heute in Deutschland haben, die wollen doch nur unser Geld. Die tun zwar so, als wollten sie uns etwas Gutes schenken, aber sie sind mit unserem Geld her. Also, was ich sagen möchte ist, es gibt einen immensen religiösen Markt, der ist unüberschaubar, vielleicht sogar für Experten. Es gibt die alten großen Kirchen, es gibt die neuen Gemeinden oder die alten Freikirchen dazwischen. Und das ganze Bild ist von einer verwirrenden Vielfalt. Und nun muss man zu dieser Beobachtung noch etwas hinzufügen. Die Frage, welches denn die wahre Religion ist, also manche, die sehr viel gelesen haben, erinnern sich dunkel an Lessing, Gotthold Ephraim Lessing und an die Ringparabel. Und dann heißt es, der wahre Ring vermutlich ging verloren. Also sie wissen sowieso nicht, was die wahre Religion ist und sollen die Religionen durch Tugendhaftigkeit ihre Kraft erweisen. Immerhin, bei Lessing ist da noch ein gewisser Streit der Religionen. An dieser Front wird kaum mehr gestritten. Das Ganze ist so einem friedlichen Einheitsbrei gewichen. Ich sage nicht, dass es nicht Leute gibt, die um die Wahrheit streiten, aber es ist sehr, sehr unbeliebt, um die Wahrheit zu streiten. Das gilt eher als rechthaberisch. Eine milde Toleranz hat sich über das ganze Land gelegt. Und wir fragen im Allgemeinen nicht so sehr nach der Wahrheit, sondern nach der Authentizität. Authentizität. Ich gebrauche mal dieses Fremdwort und erkläre es sofort. Wir fragen nach dem, was am Menschen echt ist. Und besonders bei jungen Leuten rangiert, das geht bis in unsere Gemeinden hinein, die Frage nach der Wahrhaftigkeit weit vor der Frage nach der Wahrheit. Junge Leute fragen sehr stark, ist das echt? Stehe ich dahinter? Stehst du dahinter? Ist das glaubhaft? Sie fragen nach dem subjektiven Anteil. Sie fragen von Haus aus ganz, ganz wenig danach, ob das wahr ist. Und ich könnte einmal mit einem Schlenker, das will ich jetzt nicht ausführen, sagen, das geht bis in unsere Lobpreiskultur hinein. Was von vorne vorgegeben wird, wird mitgesungen, ob es theologisch noch so schief und schräg ist. Und manches in unseren Lobpreisliedern ist auch schräg und schief. Es wird mitgesungen, die Hauptsache, die Stimmung ist gut. Das ist jetzt scharf und ein bisschen einseitig, aber es ist nicht verkehrt, glaube ich. Auf dem ersten großen ökumenischen Kirchentag, der neulich stattgefunden hat, gab es einen Star. Die Meldung verfolgt haben, wissen, wer das war. Es war kein Christ. Es war dieser Dalai Lama, mit dem milden und gewinnenden Lächeln. Experten sagen, so mild und gewinnend ist er gar nicht, aber das ist ein anderes Thema. Aber er ist eine freundliche, religiöse Präsentation. Und es ist erstaunlich, dass das so möglich war, dass ein Mann, der eine andere Religion vertritt, der selber eine Gottheit darstellt, nach seinem Selbstverständnis, auf dem Kirchentag völlig ungehindert und ohne Gegenakzente auftreten konnte. Das beweist so ein bisschen die religiöse Großwetterlage. Nämlich, Hauptsache es ist echt, Hauptsache es kommt gut drüber, Hauptsache man hat das Gefühl, die Person ist engagiert, sie steht dahinter, sie lebt das wirklich. Die Frage, was denn da gelebt wird, tritt zurück hinter die Frage, ob das gelebt wird, ob das echt ist, ob das glaubhaft ist. Für meine Person kann ich nur sagen, für mich ist das ein schrecklicher Verfall. Dass Echtheit gefragt ist, finde ich keinen Verfall. Es gab über die Geschichte hin so viele religiöse Heuchelei und es gibt sie mit Sicherheit auch jetzt noch, dass ich diese Frage sehr nötig finde. Bin ich echt? Zunächst mal, das ist die wichtige Frage und dann die zweite, bist du auch echt? Aber dass alles in dieser einen Frage aufgeht und dass die Frage nach der objektiven Wahrheit zurücktritt, das, wofür die Reformation gestritten hat, wofür unsere Väter zum Teil ins Gefängnis gegangen sind. Nehmen wir an, wie immer man zu der Tauffrage steht, wir sind hier ein ökumenischer Kreis und da gibt es keine Zensuren, aber die Baptisten sind für ihr Taufverständnis ins Gefängnis gegangen, für ihre erkannte Wahrheit. Dieser Geist ist in der westlichen Christenheit sehr rar gesät und wir begnügen uns mit der Frage nach der Wahrhaftigkeit. Jesus spricht hier von etwas Neuem, das es vor ihm nicht gegeben hat. Von etwas Neuem, das Gott heraufführt und für das es eine ganz bestimmte Stunde gibt. Ich zitiere noch einmal die einschlägigen Formulierungen. Die Stunde kommt, sagt er in Vers 21. Und dann sagt er in Vers 23, die Stunde kommt, ja, sie ist jetzt schon da. Man muss sich in diese johannäische Sprache so allmählich einfädeln und eingewöhnen. Wenn Jesus von der Stunde redet, dann meint er immer die Stunde seines Todes und seiner Auferstehung. Und er schaut das zusammen. Kreuz, Auferstehung, Himmelfahrt und Pfingsten ist für die Sprache des Johannesevangeliums eine Einheit. Die Stunde, das ist die Erlösung, die Jesus durch sein Sterben, durch seine leibhaftige Auferstehung, seine Erhöhung zu Gott und die von ihm ausgehende Geistbegabung schenkt. Die Stunde beschreibt einen neuen Abschnitt des Handelns Gottes. Die Stunde, das ist eine Umschreibung für die Heilszeit, für die erwartete Zeit. Wir könnten auch sagen für die Endzeit. Wenn das Wort Endzeit nicht so belastet, ja, die meisten verstehen unter Endzeit lediglich den letzten Abschnitt, bevor Jesus wiederkommt. Im Neuen Testament ist Endzeit gleich Heilszeit. Die Endzeit beginnt mit der Auferstehung Jesu. Also das ist das Neue, was Jesus hier ankündigt. Und er grenzt zunächst einmal negativ geredet das Neue vom Alten ab. Er sagt, es wird keine heiligen Orte mehr geben. Und ich ergänze, und keine heiligen Zeiten mehr. Und keine heiligen Gesten mehr, und keine heiligen Geräte mehr, und keine heiligen Bewegungen mehr. Alle Religion hat eine Bewegung von innen nach außen. Alles, was religiös, ich spreche mal ganz allgemein, empfunden und erlebt wird, sucht sich auch Ausdruck im körperlichen Bereich. Darum gehört es dazu, dass man sagt, hier ist Gott erschienen, hier findet man ihn. Zum Beispiel in dieser Kirche. Ich war lange Zeit Pastor an einer Hamburger Hauptkirche, an der St. Petri-Kirche, und eine der aufregenden Zeiten, die wir da erlebt haben, war 1979, dann wurde die Kirche besetzt von Atomkraftgegnern. War eine sehr aufreibende Zeit. Also ich, Burkhard, haben wir damals schon so Kontakt gehabt, 1979? Ja. Und es gab in unserem Kirchenvorstand sehr unterschiedliche Stimmungen. Ich will das jetzt nicht referieren, weil das lenkt von der Hauptfrage ab. Auch die Pastoren waren sich nicht einig, wie sie das nun zu bewerten hatten. Und dann haben diese Besetzer den Altar, dieses, wie ich immer noch finde, schön gestaltete Holzstück, großer Holzaltar, missachtet. Ich glaube, sie sind darauf rumgetreten oder so. Und es gab einen empörten Aufschrei bei einigen, die sagten, das ist eine Art Entweihung. Nun, ich möchte jetzt nicht eure Gefühle verletzen durch meine Stellungnahme, aber ich habe das Gefühl, für uns als Christen ist der Altar, anders als für Vertreter einer anderen Religion, auch letzten Endes nur ein Holzstück. Ich konnte diese Aufregung nicht verstehen, weil ich damals glaubte und heute glaube, dass es für uns keine heiligen Orte und auch keine heiligen Gegenstände mehr gibt. Es gibt auch keine heiligen Gesten. Ich habe einmal in meiner Studentenzeit Folgendes erlebt. Ich studierte in Heidelberg und fuhr etwas aus der Stadt heraus. Ich suchte einen ruhigen Ort und begab mich in eine katholische Kirche. Die ist ja meistens offen. Die Evangelischen haben häufig zu. Und begab mich in irgendeine Bank und betete, ich glaube, ich kniete mich wohl hin auf dieser Kniebank, mit geschlossenen Augen nach vorne, guckte ich. Also richtete ich meine Kopfhaltung. Plötzlich war eine aufgeregte Frau neben mir und sagte, so betet man nicht. Man macht die Augen auf und guckt vorne. Sie sagte, glaube ich, hin zur Gottesmutter Maria und zu dem ewigen Licht und zu der Aufbewahrung der Hostie. Nun, ich murmelte irgendetwas, ich weiß nicht mehr, was ich gemurmelt habe, und setzte meine Andacht fort. Nach einiger Zeit verließ ich die Kirche. Draußen nahm ich die Polizei in Empfang. Was war geschehen? Die Frau war zu ihrem Pfarrer gegangen und sagte, da ist so ein komischer Typ in der Kirche. Der will unseren Opferstock aufbrechen. Da war schon mal einer, der hat das auch gemacht. Die Polizei bat mich, meinen Namen anzugeben, guckte nach, ob ich im Verbrecherregister auftauchte. Das war damals nicht der Fall. So kam ich sogar ohne Ermahnung davon. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt nur als Folklore versteht, nach dem Motto, solche kleinen Geschichten kann man doch auch weglassen. Für mich war es auch und ist bis heute so ein Indiz dafür, wie man ganz bestimmte Vorstellungen hat, wie das laufen muss. Heiliger Ort, heilige Zeit, heilige Bewegungen. Und die Diskussion ist ja immer noch im Gang. Also für viele klassische Christen, konservative Christen, ist jemand, der die Arme beim Gebet nach oben streckt, ein Ekstatiker. Man kann den Leuten vielleicht erklären, dass das die urchristliche Gebetsgebärde war. Im Neuen Testament heißt, die Männer sollen heilige Hände erheben. Aber das kennt man nicht. Man ist fixiert. Man weiß, so betet man oder so betet man, aber eben nicht so. Und es gibt sicherlich Menschen, die haben Probleme, wenn sie nicht in einer richtigen Kirche, was immer das ist, Gottesdienste feiern. Und wir haben an dieser Stelle sehr viel gelernt, aber ich glaube, es ist wirklich gut, sich immer neu daran zu erinnern, dass heilige Orte, heilige Zeiten, heilige Gesten, übrigens auch heilige Instrumente im Gottesdienst nicht mehr vorkommen müssen. Man kann sich statt für die Orgel für ein Schlagzeug interessieren oder eine moderne Band mit Gitarre und Keyboards und so weiter. Jesus sagt hier also etwas sehr Revolutionäres. Diese äußerlichen Attribute des Glaubens werden unwichtig. Und wir sollten das wirklich nochmal durchdenken, auch nach dieser Bibelarbeit. Wie ist das zum Beispiel, wenn jemand in deiner Nachbarschaft am Sonntag sein Auto wäscht? Ich rede jetzt mal nicht davon, dass er das lautstark tut und der Motor dabei läuft oder irgendwas, sondern ich rede davon, der wäscht das Auto am heiligen Sonntag. Darf der das? Ich meine nicht vom Grundgesetz her, darf er sowieso. Jedenfalls in gewissen Grenzen, glaube ich. Ne? Aber ist das eigentlich, da, oder wenn jemand sich am Sonntag auf die Prüfung vorbereitet, ein Schüler oder eine Schülerin, darf die das? Manche haben nicht gemerkt, dass es auch keine heiligen Zeiten mehr für uns gibt. Manche haben einfach das, was für den Sabbat gilt im Alten Testament, übertragen auf den Sonntag. Wir feiern ja nicht den letzten Tag der Woche mehr, sondern den ersten Tag der Woche. Warum? Weil Jesus auferstanden ist. Sie haben aber das Arbeitsverbot einfach verschoben auf den Sonntag und haben so einen Kompromiss. Macht mal in euren Gruppen so einen Test. Darf der Christ am Sonntag arbeiten? Ich vermute, es kommt so ein Jein heraus. Krankenschwestern müssen manchmal, Ärzte mit Bereitschaftsdienst müssen manchmal, Bahnbeamte müssen, Taxifahrer können, Busfahrer müssen, Pastoren müssen. Das ist einer unserer anstrengendsten Arbeitstage. Also wenn ich Sonntag zwei Gottesdienste habe mit Vorbereitung und Vorgebet und hinterher noch Gespräch, ich muss sagen, ich bin dann auch entsprechend wie nach einem normalen oder etwas nicht normalen Arbeitstag hinterher. Also diese Freiheit, in die Jesus hier hineinführt, die ist beim Christen nicht selbstverständlich und wir klammern uns an Dinge. Was ich nicht sagen möchte, ist, dass es nicht Orte geben kann, die durch Glaube und Gebet geheiligt sind. Das ist aber etwas anderes. Ich erinnere mich, ich war eine Zeit lang Vorsteher der Hamburger Stadtmission im Ehrenamt und kam irgendwann in den 70er Jahren auf ein Grundstück in der Nähe von, also bei Flehstedt, das ist im Süden Hamburgs. Und damals wohnten dort linke Studenten und in der Vorhalle lag ganz demonstrativ das Kapital von Karl Marx. Also das war nicht gerade ein Eldorado der Frommen zu der Zeit. Ich dachte, dass dieses Grundstück gehörte der Stadtmission. Was ist das für ein wunderbares Grundstück? Was ist hier für eine Atmosphäre? Wir haben dann auf meine Anregung hin ein Retrettenhaus da gebaut und haben wunderbare Freizeiten gehabt. Wer von euch war mal in dieser Phase dabei? Halleluja! Also das waren ganz bewegende Tagungen, die wir dort hatten, wo Gott viel getan hat. Aber was ich erzählen möchte ist, ich habe erfahren, dass in diesem Haus, in dem diese linken Studenten wohnten, die nun mit Glaube nicht viel am Hut hatten, dass da früher ein frommer Kaufmann war. Der hatte Bibelarbeiten gehalten. Und wir hatten immer wieder das Gefühl, das kann man nicht beweisen, als wenn ein guter Geist weiterhin in diesem Haus waltete. So etwas würde ich verträglich finden mit der Wahrheit Jesu. Das ist dann nicht ein heiliger Ort an und für sich, sondern da ist gebetet worden. Und da entsteht so etwas wie ein Kraftfeld. Und ich glaube, dass man das nicht bestreiten kann. Man kann nicht bestreiten, dass es Orte gibt, die durch viel Gebet verändert sind. Und du gehst dorthin und du wirst mitgenommen und einbezogen. Und du kannst leichter beten als anderswo. Ich denke mir, dass wenn man in ein Bordell gehen würde und würdest du ein Zimmer mieten, ich habe das nicht ausprobiert, aber ich denke mir, dass es etwas schwerer sein könnte, dort zu einer inneren Sammlung auf Gott zu kommen, weil dort eben andere Mächte eine Rolle spielen. So glaube ich nicht, dass es darum geht, dass man diese äußere Seite des Glaubens generell durchstreicht. Ich glaube auch, dass Körperhaltungen ihre Bedeutung behalten. Es ist nicht egal, ob man mit den Händen in Hosentaschen betet, was man darf, oder ob man sich stärker sammelt. Es ist nicht egal, ob man die Augen schließt, das heißt ja vor den Einflüssen der Außenwelt abschirmt, oder ob man die Augen auflässt. Es ist nicht egal, ob man zur müdesten Zeit des Tages betet, mittags um zwei, sagen wir mal, oder ob man in der Früh des Tages oder in der Nacht betet. Das heißt, diese äußeren Seiten des Glaubens kommen in der Praxis eine gewisse Bedeutung. Sie haben einen gewissen Rang. Bis hin zu einer Atemtechnik in manchen Fällen. Man kann lernen, sich zu entspannen, bevor man betet. Man kann das fördern durch gezielte, gute Atemübung. Aber mir ist aufgefallen, dass im Neuen Testament alle diese Dinge so völlig zurücktreten. Du findest zum Beispiel nirgends eine Anleitung, wie man beten soll. Nirgends. Steht da, betet alle Zeit. Steht aber nicht, betet morgens oder abends. Es gibt zwar Berichte, dass die ersten Jünger die jüdischen Gebetszeiten eingehalten haben, aber es wird nicht gesagt, das ist ein Modell, so sollt ihr es machen. Die ganze Frage, die manche Leute so beschäftigt, wie baue ich eine Gebetszeit auf? Womit starte ich und womit ende ich? Wann betet man? Soll man laut beten oder leise beten? All diese technischen Dinge spielen überhaupt keine Rolle im Neuen Testament. Vielleicht ist euch das auch längst aufgefallen, aber ich wollte es mal aussprechen. So sehr kommt es auf das an, was Jesus hier nennt, beten im Geist und in der Wahrheit. Und davon möchte ich jetzt etwas mehr reden, was das denn heißt. Der ganze Text ist ja nicht ganz einfach und auch diese beiden Ausdrücke müssen sehr gut erklärt werden. Zunächst mal beginne ich mit dem zweiten Ausdruck. Der Vater soll angebetet werden in der Wahrheit. Diejenigen, die ein bisschen Philosophie studiert haben oder da reingeschnuppert haben, wissen, dass der Wahrheitsbegriff eine große Breite hat. In der Tradition der Philosophie, was ist Wahrheit? Ich fange jetzt nicht an, eine Definition zu nennen. Es gibt im Johannesevangelium die Begegnung zwischen Jesus und Pilatus und Jesus nennt sich den König der Wahrheit und ihr wisst alle, wie Pilatus antwortet, nämlich, was ist Wahrheit? So nehme ich an, hat es gemeint, was ist Wahrheit? Vielleicht hat er es auch anders gemeint. Jedenfalls war es offenbar keine Frage, die er von Jesus beantwortet haben wollte, sondern eher eine etwas skeptische Kommentierung. Wahrheit im Sinne des Johannesevangeliums ist keine Lehre. Kein Dogma, kein Prinzip, keine Theorie, sondern eine Person. Woher weiß ich das? Ich weiß das aus Johannes 14, Vers 5. Das ist die berühmte Stelle, wir wollen sie einmal bitte zusammen aufschlagen. Johannes 14, Vers 5. Thomas sagte zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wohin du gehst, wie sollen wir da den Weg kennen? Jesus antwortete ihm, ich bin der Weg. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und diesem Ich bin der Weg werden noch zwei Aussagen hinzugefügt. Ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben. Wir können also davon sprechen, dass im Johannesevangelium die Wahrheit personale Züge trägt. Es ist eine Personenwahrheit. Es ist keine Wahrheit, die man besitzt, indem man eine Erkenntnis aufschreibt. Man kann sagen, ich glaube, dass Jesus Gottes Sohn ist und meint damit doch nur eine Theorie über Jesus, eine Ansicht, eine Meinung, ein Postulat. Jesus ist die Wahrheit Gottes in Person. Er verkörpert sie. Nicht nur das, was Jesus lehrt, so wichtig es ist, ist Wahrheit, sondern er selbst als Gestalt ist Wahrheit. Er ist der Inbegriff der Herablassung Gottes. Er ist der Inbegriff dessen, was Gott über sich sagt und was Gott über uns sagt. Wer mich sieht, sagt Jesus, der sieht den Vater. Das heißt, ich bin die Wahrheit über Gott. Wer mich hört, der hört den Vater. Ich bin das Reden Gottes. Und dieses Reden ist verbindlich und verlässlich. Es ist endgültig und es ist vertrauenserweckend. Das meint alles die Wahrheit. Wenn Jesus hier also sagt, die wahren Anbeter müssen den Vater in der Wahrheit anbeten, dann kann man das nur auf dem Hintergrund des ganzen Johannesevangeliums verstehen, nicht aus dieser einen Stelle. Man kann das eigentlich nur von Johannes 14, Vers 5 her verstehen, nämlich ich bin die Wahrheit.